Sollen wir eigentlich die Plätze tauschen?
Nee, völliger Plätze. Nee, alles gut. So, bist du soweit?
Ich bin soweit. Das nehmen schon auf.
Nehmen wir schon auf.
Ach Quatsch.
Ja, ich nehme schon auf.
Ja,
willkommen bei. Nochmal husten kurz. Willkommen bei Helium Talk. Mir gegenüber sitzt Jörg Heikhaus, Alex Diamond in einer Person. Und Besitzer von Helium Cowboy. Und eigentlich der Moderator von Helium Talk. Jetzt bin ich heute hier. Ich bin Andreas Loff. Ich bin Kunstsammler, Kunstinteressierter und habe auch schon relativ viele Kunstwerke bei Helium Cowboy gekauft. Die Hälfte der Kunst ungefähr in meinem Haus ist aus diesem Hause. Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, und schön, dass du kommst. Gekommen bist.
Es geht heute um deine Ausstellung, die Ausstellung von Alex Diamond, Kind, Gentle and Fully Dressed. Und dadurch ich ja nicht selber interviewen kannst, mache ich das einfach mal.
Ja, ich kann ja kurz dazu sagen, der Andreas Loff, auch bekannt als Loffi, hat auch einen eigenen Podcast, der läuft jetzt seit letzter Woche. Der heißt Das Ziel ist im Weg. Richtig?
Genau.
Genau. Und da hat er mich vor kurzem auch für interviewt und ist mit seinem Winnebago Wohnmobil zu mir gekommen, wo mein Atelier ist im Norden, und da haben wir uns da hingesetzt und in seinem Fahrzeug einen Podcast aufgenommen, der dann demnächst ausgestrahlt wird. Und ich habe mir einfach überlegt, das ist vielleicht eine ganz gute Idee vor meiner Ausstellung, wenn der gute Loffi mich jetzt mal ein bisschen befragt zu Kind, Gentle and Fully Dressed, was wir hier diese Woche am Samstag eröffnen.
Das ist am Samstag, den
24. November.
Wann geht's los? Wie viel Uhr?
19 Uhr.
19 Uhr. Ich habe schon gesehen, dass die Bierkästen stehen schon am Eingang.
Am Eingang steht immer das Leergut. Das ist das, was weg ist. Das Bier kommt morgen.
Okay. Übermorgen. Ich denke mal, das wird auch wieder eine Menge Biere geben von Oliver Wesselow.
Weltmeister und Goldmedaillengewinner.
Ja, genau. Ja, ja. Unserem Freund, dem Weltmeister, der auch gerade, ich trinke auch gerade eins von seinen Bieren. Wir featuren ihn übrigens. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich mag seine Biere sehr gerne. Ich bespreche sie sehr gerne. Das beste Bier Europas ist das alkoholfreie Bier.
Das beste alkoholfreie Bier Europas.
Genau, das beste alkoholfreie Bier Europas, wo du auch das Label gemacht hast.
Ja.
Also kauft euch dieses Bier. Wenn ihr euch Kunst kaufen wollt, dann könnt ihr die Labels auch abknibbeln und euch an die Wand hängen.
Ablösen.
Genau. Hier stehen ja schon die ganzen Bilder.
Ja.
Um uns rum. Die hängen noch nicht, die stehen. Und ich bin hier schon 3-4 Mal durchgelaufen, habe mir verschiedene Bilder angeguckt und einige auch, die ich mir auch hinhängen würde. Und meine erste Assoziation, die ich habe, ist, hast du sehr viel H.P. Lovecraft gelesen in letzter Zeit?
Nee, tatsächlich nicht, aber das würde ja vielleicht passen jetzt, wo du das so sagst. Nee, da ist ganz viel Referenz drin, eigentlich tatsächlich so zu Popkultur, Film, Musik und sowas. Das sind die Dinge, die ich beim Arbeiten höre oder konsumiere und die dann auch immer ihren Weg in die Bilder finden.
Wo ja natürlich in Popkultur Cthulhu inzwischen ja auch seinen einen Zug gefunden hat überall. H.P. Lovecraft, Gottheit sozusagen.
Darum sage ich, das würde ja auch passen.
Ja, und es passt halt auch, wenn man sich anguckt, ach Gott, wie hieß denn die Serie noch? True Detectives, die erste Staffel.
Ja.
Ist ja natürlich auch auf einer Lovecraft-Story und das passt schon genau in das Genre, wenn ich das mal so.
Zu der Serie habe ich tatsächlich damals, als ich die gesehen habe, zwei Bilder direkt und unmittelbar gemacht. Das ist bei mir tatsächlich so, dass, also wir sind ja alle. Wir leben ja in einer Zeit, in der pausenlos irgendwelche Informationen auf uns einprasseln. Meistens sind es nur Schnipsel, die hängen bleiben, wenn überhaupt. Und ganz viel ist natürlich unserer Medienkonsum zuzuschreiben, was da drin stattfindet. Das heißt, wir hören Musik ständig und überall, da wir inzwischen die Musik überall mit hinnehmen, über Kopfhörer oder sowas. Wir gucken Fernsehserien, Fernsehfilme viel, viel mehr als sonst. Das ist jetzt keine Kritik von mir. Ich sage nur, ich tue das auch. Ich baue das dann halt ganz stark oft in meine Kunst ein und habe in dieser Serie jetzt, weil in jedem Bild auch immer irgendwelche Textfragmente sind, Zitate, die ich in einem Film gehört habe oder aus Songtexten oder aber auch meine eigene, die sich dann daraufhin auch irgendwie bilden, damit integriert in die Bilder.
Es gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, das ist nochmal eine Veränderung der Art der Kunst zu der Zu den sonstigen Werken, die ich von dir kenne oder was bei mir auch hängt. Ich habe bis jetzt nur zwei Alex Diamond
Arbeiten. Ja, schon ein paar ältere Arbeiten. Ja. Ne? Aber das ist natürlich so, dass ich zum einen, also in meiner Kunst, bei vielen Künstler trifft das natürlich zu, dass man sich im Laufe seiner Karriere auch die Bilder und die Bildsprache so ein bisschen ändern. Es bleibt bei mir sicherlich, vor allen Dingen seitdem ich mit Holz arbeite und mit Holzschnitt arbeite, sicherlich immer ein roter Faden drin. Aber ich bin in dieser Serie tatsächlich, es ist kein Neubeginn, aber es ist vielleicht so eine ganz andere Form der Konsolidierung der Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, indem ich einfach alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, bis auf die Technik ignoriert habe und mich komplett anders und neu auf die Bilder eingelassen habe. Das heißt, es ist im Gegensatz zu diesen, in den letzten Jahren habe ich ja sehr viel diese skulpturalen, diese Wandskulpturen gemacht, die wie Bühnenbilder aufgebaut waren, wo es 5, 6, 7, 8, 12 verschiedene Layer gab, wo man in die Tiefe gucken konnte, die halt in sich eine ganz andere Form des Arbeitens auch schon voraussetzen. Sie brauchen viel, viel länger, sie brauchen viel mehr Planung und Konzeption, sie sind viel konstruierter. Und bei dieser Serie habe ich tatsächlich ganz spontan gearbeitet. Also in jedem Schritt dieser Serie.
Ist das schon hier so die Reihenfolge, an welchen Wänden es hängen wird?
Nee, ich habe diese Bilder, es sind insgesamt 20. Davon gibt es zwei. Eins besteht aus 3 großen Holzplatten, die ich noch verbinden muss. Und eins aus 4 Holzplatten. Aber es sind insgesamt 20 Bilder. Naja, 21 mit dem Bild, was über den Tresen kommt. Und die stehen jetzt hier in der Reihenfolge, in der ich sie gemalt habe, in der ich sie produziert habe. Produziert habe ich das Ganze seit Ende Sommer, also die letzten 3 Monate. Und ich habe... man wird das so sehen, es fängt noch farbig an, es verändert mal kurz die Farbigkeit und immer mehr Farbe geht raus aus den Bildern und die letzten sind halt alle nur noch schwarz-weiß.
Ja, es ist halt so...
aber die werden anders hängen, ich weiß auch noch nicht wie.
Es ist man kann eigentlich sagen, das sind vier Episodenserien, um da mal beizubleiben, 4 Staffeln in dieser Serie. Genau. Man kann von 4 Staffeln sprechen. Ja. Die sich sowohl farblich unterscheiden als auch von den Motiven. Mir gefällt die letzte Staffel, wenn ich da jetzt so drauf gucke, sehr gut. Und die hat natürlich da auch was sehr Cthulhuides, wie man das sagt, durch diese Münder. Und eins dieser Bilder aus der Serie wird auch hinter der Bar hängen. So kann der Hörer das dann auch wiedererkennen, was ich meine. Mhm. Das sind diese Wurmwesen, nenne ich sie mal, mit den offenen Mündern, obwohl die teilweise ja auch noch sehr freundlich sich miteinander unterhalten.
Ja. Wenn dein Ton immer so ein bisschen weggeht, ist das, weil du dich zu den Bildern und drehst weg vom Mikrofon, ne?
Aber ich glaube, Entschuldigung, ich versuche mit dem Mund dran zu bleiben.
Nee, musst du gar nicht, dann bist du viel zu laut.
Okay.
Ja, das ist ja andere Technik, ne? Anderes Podcast-Studio, andere Technik. Ja. Aber
es gibt ja auch keine Kopfhörer. Nee. Jörg verzichtet auf Kopfhörer. Ja. Er sagte, das machen nur Menschen, die ihre Stimme so toll finden. Und
vielleicht war auch kein Budget mehr für Kopfhörer vorhanden, wer weiß. Vielleicht sitzen wir hier irgendwann alle mit Kopfhörer. Ja. Aber es geht ja gar nicht darum, sondern um die Wesen. Ja. Es ist im Prinzip, ist natürlich meine Arbeit immer figurativ gewesen, immer schon. Ich habe immer schon Menschen oder Charaktere oder so gemalt. Er kommt das sicherlich daher, dass mein erster Berufswunsch als ganz kleiner Junge Comiczeichner war. Ich das auch eine Weile verfolgt habe, bis man natürlich feststellen muss, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Zumindest jetzt, sag ich mal, so in den 80er Jahren machte das keinen Sinn in Deutschland. Das heißt, bei mir ist auch immer eine figurative Komponente drin. Jetzt sind diese Arbeiten allerdings tatsächlich alle sehr spontan entstanden. Vielleicht so zum Ablauf. Ich habe diese Holzkörper, diese Holzplatten, die ich habe, da habe ich erst Farbe aufgetragen in einem, ich sag mal, sehr fließenden Prozess, bei dem auch immer Musik eine Rolle spielt. Da habe ich zum Beispiel mal ganz laut Musik gehört. Das ist dann fast wie so ein Tanz, den man mit der Leinwand macht, um da was auszu. Es gab für mich keine Parameter, die nicht gehen, außer dass ich über die Leinwand hinausgehe. Ich habe mich also immer auf dem Körper, also auf diesem Holzkörper aufgehalten, bin da geblieben und dann, das ist ein Prozess, der geht relativ schnell. Und dann bilden sich natürlich immer Formen und Figuren daraus. Im ersten Schritt habe ich dann halt nur, ich habe mal bei Facebook ein Foto und Instagram ein Foto gepostet, wo ich vor so einer Leinwand stehe, bevor da irgendwas geschnitzt worden ist. Und dann habe ich geschrieben, ich denke gerade über den Titel der Ausstellung nach und es könnte ja eigentlich heißen, my 7-year-old son could have painted this. So. Das basiert eigentlich auf einem Song, den ich da gerade gehört habe von den Idols, die sich da so ein bisschen über die Kunstwelt lustig machen, auf sehr berechtigte Weise, wie ich finde, wo dann auch dieser Satz dran vorkam. Und manche Leute haben auch schon gedacht, das wird der Ausstellungstitel, war natürlich nicht. Es war
ein schöner Titel.
Wäre auch ein schöner Titel gewesen, ja. Aber das ist so ein Moment, wo eigentlich nur ich was da drin sehen kann. Und dann gebe ich im nächsten Schritt hin und fange an zu schnitzen. Und auch das Schnitzen ist ohne Plan, also ohne eine große Vorstellung. Ich stelle mir natürlich in etwa vor, was hinkommt. Und daraus sind dann meistens auch tatsächlich oder fast in jedem Bild Figuren entstanden, die aber für mich nicht, weißt du, wenn du normalerweise eine Figur hast, dann hast du irgendwie einen Körper und einen Kopf und ein Gesicht. Mhm. Und eine, es hat hier viel mehr mit Körperhaltung und so einer Emotion zu tun. Auf dem letzten Bild, was ich gemacht habe, was da unten steht, wo drauf steht Wake Up and Love More, was ja ein sehr poetisches Bild tatsächlich in der Serie ist, da sind das ist eine sehr reduzierte Malerei da drauf gewesen und daraus sind am Ende zwei Köpfe geworden, die sich gegenüberstehen und sich unterhalten. Das sieht jetzt aggressiv aus durch die Zähne, kann man auch so sehen, passt auch mit dem Titel, aber das ist halt so eine, naja, was ist halt, ist es halt sehr sehr impulsiv, was daraus letztendlich wird.
Ich finde, die sehen lieb aus sogar, also in der Serie, ja, die gucken sich an und sind lieb zueinander eigentlich, gerade mit dem Titel auch dazu.
Ja.
Du hast ja auch selber eine Veränderung vorgenommen in dem, ich sag mal in der letzten Zeit, ich kann das gar nicht in Monaten sagen, dass du ja auch ein komplett neues Atelier hast, beziehungsweise gar nicht mehr hier in der Stadt arbeitest, sondern draußen ganz, ganz allein, wirklich am Ende der Straße, am Ende eines Feldwegs steht ein Haus. Drumherum sind nur Kühe, so ein paar Bäume und Felder und dann lange nichts und dann kommt irgendwann ein Wald. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr einsam, schön einsam, also im positiven Sinne. Mhm. Als ich da war, war natürlich auch total schönes Wetter und man konnte draußen noch ein bisschen rumlaufen. Aber ist das dann auch eine Veränderung, die man dann in der Kunst auch sieht, dass du dich räumlich da verändert hast und auch einen anderen Raum zum Arbeiten gefunden hast?
Ich glaube, das war essentiell wichtig, dass ich den Raum wechsle, dass ich rausgehe aus der Stadt. Das ist aber was man nicht planen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe ja sehr lange keine Einzelausstellung mehr bei Helium Cowboy gemacht oder überhaupt in Hamburg gemacht. In anderen Städten und Ländern schon, aber in Hamburg nicht mehr. In Hamburg 2011 die letzte bei der Vicious Gallery, als die noch gab. Und ich habe mir Ende letzten Jahres überlegt, dass ich dieses Jahr mal wieder eine Einzelausstellung machen möchte, und zwar zum Ende des Jahres hin. Jetzt ist in diesem Jahr wahnsinnig viel passiert, wie immer. Und ich habe ja im Prinzip zwei Fulltime-Jobs, die Galerie und meine eigene Kunst. Und im Sommer habe ich dann festgestellt, wurde ich ein bisschen panisch, weil ich noch gar nichts für diese Ausstellung machen konnte. Es ist einfach, du kannst es ja auch nicht zwingen. Es ist ja kein Projekt, wo du sagst, oh, dann habe ich einen Projektplan, ab dann fange ich an zu produzieren, sondern es war einfach noch nichts da. Es ist noch nichts passiert. Und ich glaube, wenn ich diesen Ort nicht gefunden hätte, wenn dieses Haus dieses Jahr nicht zufällig dazugekommen wäre, dann wäre diese Ausstellung auch ganz anders oder vielleicht gar nicht zustande gekommen. Denn das war für mich im Sommer noch eine Option, zu überlegen, schaffe ich das überhaupt? Weil wenn ich eine Einzelausstellung mache, dann ist das für mich auch was ganz Besonderes. Und da brauche ich die Zeit und den Fokus, mich darauf zu konzentrieren. Dadurch, dass ich dann auf einmal diesen Ort hatte, seit Mai, habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe einfach dahin um, weil ich brauche nicht viel. Mir war klar, dass diese Ausstellung anders wird, dass ich nur Flachware produzieren möchte, wie man das so schön sagt.
Heißt das Flachware im Kunst?
Das ist ein Begriff, den ich öfter gehört habe. Also es ist ja Flachware. Also es ist halt alles, was nur auf Leinwand ist und keine Skulptur ist, kann man ja als salopp als Flachware bezeichnen. Es sind halt, wie gesagt, alles nur, ja, es sind ja keine Leinwände, sind ja Holzkörper, aber im Prinzip ist es wie eine Leinwand. Und dann habe ich mir da oben ein ganz schlichtes Studio eingerichtet. Und dadurch, dass ich tatsächlich fast ausschließlich da oben alleine war während meines Prozesses, hatte ich auch nichts anderes, was mich ablenkt. Gar nichts. Und ich konnte mich komplett drauf einlassen. Und ich glaube, zum einen schafft man dadurch in 3 Monaten das, was man sonst vielleicht in 3-4 Jahren schafft. Auch als fortschreitenden Prozess für sich. Also man legt das nicht weg für 2 Wochen und macht erstmal wieder andere Dinge, sondern man bleibt da. Damit wird man die ganze Zeit konfrontiert. Und ich glaube, dass ich diese Ausstellung ohne den Ort nicht geschafft hätte und dass dieser Ort auch einen großen Einfluss drauf hat. Nicht, weil ich irgendwas produziert hätte, was es nur da oben gibt oder sich die Bilder. Ich habe also normal naheliegend würde bei dieser wunderschönen Landschaft würde natürlich liegen, dass ich den Pinsel raushole und mir die Staffelei nach draußen stelle.
Ja, vor der Kuh.
Ja, aber das Das decke ich dann ab mit ein paar Fotos, die ich mache. Und dann
das kommt vielleicht noch.
Nee, das,
mit ja, dem Strohhut im Sommer. Ich dachte, das
ist, ja, mal sehen.
Ja, aber es ist wirklich ein sehr besonderer Ort. Also ja. Ich meine, ich war einen Tag und eine Nacht da. Und ja, es ist ja ein großes Ereignis, wenn da mal der Schornsteinfeger vorbeikommt. Ansonsten bist du da dann wirklich ganz alleine, machst die morgens wahrscheinlich dann dein Frühstück und gehst dann irgendwann los, zwischendurch nochmal eine Gitarre spielen und abends bis in die späte Nacht bei lauter Musik noch weitermachen.
Ja, obwohl letzte Woche habe ich, wenn ich hingegangen, dann gehe ich auch mal raus abends und habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust. Also ich was ich zum Beispiel auch da mache, ist tatsächlich, das ist ja ein Thema, was wir beide haben, ich koche ja sehr gerne, du ja auch, und ich bin ja aber ja normalerweise Familienmensch, ich koche auch zu Hause ganz viel, aber ich habe für mich da nur gekocht, was für mich auch so ein ganz besonderes Erlebnis war. Das heißt, ich habe tatsächlich jeden Abend irgendwann eine Pause gemacht und habe mich hingestellt, habe nur für mich gekocht.
Okay.
Das war wirklich sehr schön, und dann nicht die Ravioli-Dose rein, sondern das ist dann schon, ich habe mir ein schönes Steak gekauft. Und so.
Belohnung ist es dann ja auch.
Und dann hatte ich diesen einen Abend, was ich da oben natürlich auch ganz viel mache, vor allen Dingen, wenn Familie oder so da ist. Wir machen eigentlich den ganzen Sommer durch immer Feuer. Wir haben einen halben Wald abgebrannt diesen Sommer im Prinzip an Feuer, was wir da abends machen. Lagerfeuer ist halt ein ganz wichtiger Ort, auch für mich. Und darum nenne ich das ja auch mal irgendwie so ein bisschen Cowboyland da oben. Aber ich bin dann hingegangen und gesagt, Mensch, jetzt muss ich mal hier raus. Und dann bin ich rausgegangen, stockdunkel, um 9:30 oder sowas, und weil das Grundstück ist relativ groß und der hintere Teil ist halt total dunkel dann um die Zeit, und habe in meiner Feuerstelle dann Feuer gemacht. Das dann, also muss man sich dann auch tatsächlich so unromantisch vorstellen, dass man mit einem iPhone-Taschenlampe hingeht und aus dem Holzstab das Holz rauszieht und damit aufbaut und das dann anzündet. Dann kommt das natürlich weg und dann stehe ich da und hole meine Gitarre und mache quasi Lagerfeuer für mich alleine. Weil das so ein, das ist halt was, das ist der pure Luxus, wer kann das schon? Und das sind Dinge, beides, alles drei Sachen, die ich gerade gesagt habe. Kochen, gut essen, kochen, Lagerfeuer, Gitarre spielen, ist für mich ein totaler Luxus. Weil das bleibt ja nicht so viel Zeit in deinem Alltag. Und ich kann das dann sehr gut für mich alleine genießen. Also meine Frau hat schon manchmal das Gefühl, dass die sagt dann so, kommst du auch wieder? Kommst du auch zurück?
Ja, klar.
Und dann sage ich, Anfang habe ich gesagt, ja klar, inzwischen sage ich mal so, ja, mal ein Wochenende.
Ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ja auch jemand, der solche Sachen komplett alleine genießen kann. Das ist dann aber, ich meine, hast du dann so Momente, gerade in solchen Momenten, dass du dann dich nochmal von außen betrachtest in diesem kleinen Grundstück und eigentlich denkst, okay, und die Kühe, ich spiele jetzt für die Kühe, es wäre ja sehr romantische Vorstellung, wenn die dann langsam näher kommen. Und das sowohl genießt, aber sich auch gleichzeitig fragt so, huch, was mache ich hier eigentlich? Ja, es ist schon schön, oder?
Ja. So. Ja, also wenn ich im Dunkeln am Feuer stehe, würde ich ja gar nicht sehen, wer kommt, weil dann ist alles andere schwarz. Aber ja, tagsüber, das ist, also man unterfängt halt an, sich mit den Kühen zu unterhalten.
Ja, ist gut.
Die kommen schon, ja. Aber wo du sagst, es gibt da, also das ist kaum jemand, also wie gesagt, der Einzige, mit dem ich mich da gerne ab und zu treffe, ist einer meiner allerbesten Freunde, lebt da oben, der Mario Kleinschmidt. Aber wer mich auch häufiger besucht, ist der Bauer, dem das die Kühe gehören und das Grundstück drumherum. Der Hans-Peter und ich, wir bonden so ein bisschen jetzt da oben. Und das ist für mich natürlich auch total faszinierend, mir seine Geschichten anzuhören.
Hört Hans-Peter Podcast?
Nein.
Okay.
Nein, der hat auch kein Mobiltelefon. Er meinte neulich, als ich gesagt habe, lass uns noch mal Kontakte austauschen, hat er gesagt, ich bin aber nicht bewaffnet. Das heißt, er hat noch nicht mal einen Stift dabei.
Sehr schön.
Aber einen großen Trecker.
Aber gibt es für dich grundsätzlich, man könnte die Bilder, und Entschuldigung, dass ich mich wieder vom Mikrofon wegbewege, weil ich gucke mich im Raum um, man könnte ja einige Sachen auch als bedrohlich bezeichnen. Mhm. So einige der Figuren, wenn ich da auch H.P. Lovecraft, die Monster sehe oder True Detectives, da hinten gibt es so eins, was so aussieht wie so ein Strohmonster. Gibt es für dich Gruselmomente, also im wahren Leben, dass du mal zwischendurch, ich kenne es zum Beispiel, wenn ich nachts durchs Alzertal gehe, dass ich so wie ein Kindheitsschalter habe, dass ich plötzlich denke so, fuck, ich bin allein im Wald, ich habe kurz Angst.
Also tatsächlich ist das was ich so für mich nicht mehr kenne, also aus meiner Kindheit kenne ich das noch, also ich habe aber durchaus ab und zu Albträume und die bereiten mir Angst und die sind auch ganz plump und ganz, also im wahren Leben machen mir nur Sachen wie Donald Trump und der Rechtsruck Sorgen, aber da habe ich Gruselmomente, aber in dem tatsächlich nicht, also es gibt für mich Ich zum Beispiel, wenn man das Land da oben nimmt, wo nichts ist, und ich da letzte Woche Freitag mit dem Fahrrad noch von Mario zu mir nach Hause gefahren bin nachts, dann springen dann zwei, dreimal Rehe über den Weg und dann freue ich mich drüber.
Klar, natürlich.
So, und da könnte man sich natürlich auch erschrecken und sich gruseln, aber irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, habe ich das komplett abgelegt. Vielleicht, weil ich mir das auch schon so lange gesehnt habe, mich danach gesehnt habe, so einen Ort für mich zu finden und ich mir den durch, ich glaube, durch nichts kaputt machen lasse gerade.
Okay, also ich, es gibt ja aber auch so Gruselmomente, in die man sich hineinsteigern kann, auch extra, um die eigene Angst zu spüren, ne? Ja. Also wenn man nachts durch den Wald geht, also und denkt so, okay, es werden keine Zombies kommen. Ja,
wer weiß.
Ist wahrscheinlich werden keine Zombies in deinem Lichtkegel deines Fahrrads auftauchen. Aber wenn man sich da reinsteigert und sich das mal vorstellt, wie es wäre, dann können einem ja schon so die Haare hochstehen an den Armen.
Ja.
Und da sehe ich natürlich auch, wenn man sich vorstellt, ich denke nicht, dass wir diesem Strohmonster in der Wirklichkeit von dem Bild irgendwann begegnen, aber...
Sag mal ganz kurz, welches du meinst, wir können mal ganz kurz...
Ja.
Wir lassen
nochmal die zweite Uhr beschreiben. Das hier, so Baum und Stroh, die beiden.
Nein, die beiden.
Die beiden.
Die sind natürlich auch sehr... Natürlich auch sehr kraftvoll.
Ja, das ist natürlich auch so ein Monster aus der Tiefe, was einfach, ne, das ist so das Cthulhuideste.
Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, also das ist nie eine Intention dabei, wie ich arbeite. Tatsächlich habe ich in den Arbeiten in dieser Serie, also alles, was ich quasi als Künstler mache, ist auch immer eine Beobachtung unserer Gesellschaft und unseres gesellschaftlichen Verhaltens miteinander. Das heißt, man sieht das vielleicht so in einem Bild, wo Figuren drauf sind, nicht unbedingt immer so an. Das ist sicherlich in der Kunst auch immer, wird das auch vielleicht leicht mal so ein Vorwurf, dass wenn es figurativ ist, es gleich irgendwie ein bisschen flach sein mag. Das ist mir aber ziemlich scheißegal. Es sind ja mehr Geschichten, die ich versuche zu erzählen, und dann passt eben manchmal diese Figur dazu. Und ich sehe, also wie gesagt, da vorne steht auch eins, das da vorne, das, ne, eigentlich der erste, wo ich dann aus dieser letzten Reihe, wo ich dann auch mit diesen Mündern angefangen habe zu arbeiten, die ja ganz klar sagen, hier ist eine Figur, da ist auch dieses Auge. Das denke ich eher, sieht so ein bisschen gruseliger aus, aber das ist überhaupt gar nicht meine Intention.
Aber es ist ja, da du ja auch dir nicht von Anfang an sagst, ich mache jetzt eine Figur, sondern sie entsteht ja durch den Prozess, ist es ja vielleicht auch, unterstelle ich dir jetzt mal, ist einfach dein Unterbewusstsein, was diese Figur auch erschafft. Wie sind denn deine Albträume? Wir wollen hier jetzt nicht in einen tiefen psychologischen Podcast abgleiten, aber kommen da Figuren vor?
Ja, also tatsächlich, ich bin zum Beispiel überhaupt, ich gucke zum Beispiel gar keine Horrorfilme, und nicht, weil ich mich nicht gruseln, sondern weil die mich brutalst langweilen. Ja, ich hatte mal mein Sohn tatsächlich drauf gebracht, dass ich mir mal The Walking Dead angucken sollte, und Zombies ist für mich so, ich kann diese Filme alle nicht leiden, ich finde die einfach nur doof, die interessieren mich nicht. Und dann kam mein Sohn nochmal mit dieser psychologischen Tiefe und sowas an, und dass dies um die Geschichte geht, und da ich mich ja für Geschichten erzählen wahnsinnig interessiere, hat er mich genau mit diesem Trigger halt gepackt. Und tatsächlich wird in The Walking Dead auch eine Geschichte erzählt, die man auch ohne Zombies funktioniert, also anwenden kann.
Bis zu Staffel 3.
Ja, ich sag nur, aber selbst das sind so Sachen, die mich nicht gruseln und die mich überhaupt nicht interessieren und in meinem Leben, Alltag eigentlich gar nicht vorkommen. Aber wenn ich Albträume habe, dann hat das schon was mit Dämonen, und dann hat das schon was mit so einem Ausgeliefertsein zu tun. Und dann sind es diese Momente, die du vorhin beschrieben hast. Das sind tatsächlich, kommt das aber nur in meinen Albträumen vor. Also krass. Letzte Nacht hatte ich einen, wo meine Frau mich geweckt hat raus. Und da war ich auch ganz dankbar, dass sie mich da geweckt hat. Aber es ist halt auch immer so eine gewisse, Sehnsucht wahrscheinlich da drin, bis zu so einem Extrem zu gehen. Und das ist das, wo ich mich auch in meiner Kunst herausfordere. Und auch wenn das jetzt alles irgendwie so ganz leicht aussieht, das ist schon ein Extrem, wenn man, wie jetzt die letzte Woche, als ich einen Abschluss gemacht habe, von Montagnachmittag bis Freitag viele, viele Stunden am Tag an der Wand steht und den Großteil schnitzt mit so einem kleinen Schnitzmesser und tausend und tausend und tausend von Dingern da reinmacht, manche Leute sagen, da laufe ich ja 3 Marathons im Prinzip pro Tag, um da hinzukommen, aber es kommt mir nicht so vor, weil ich in diesen, weil ich das so brauche und weil ich das so will. Und trotzdem, auch wenn ich dann um 12 Uhr ins Bett komme, stehe ich trotzdem am nächsten Morgen 5.30 Uhr auf und bin wieder da, weil ich aber auch die Uhrzeiten, die Tageszeit brauche, um weiterzumachen.
Du siehst aber sehr erholt aus, muss man sagen. Also
na, das hat mir auch sehr gut getan. Ja. Das ist tatsächlich so, dass wenn das dann, ich habe, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ich war mir gar nicht so unbedingt sicher, ob ich das alles so hinbekomme, wie ich es haben möchte. Ich bin persönlich unglaublich zufrieden mit dem Prozess dieser letzten Wochen. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen, weil mir die Arbeit halt so viel Spaß gemacht hat daran. Ich habe jetzt auch gerade keine Ausrede mehr, da oben eine Woche hinzufahren und irgendwas zu schnitzen. Aber wenn du ich habe halt quasi jetzt so ein Etappenziel erreicht für mich, das für mich eine totale Befreiung darstellt. Das letzte Bild, was ich gemacht habe, ist das Bild, was hier in der Galerie traditionell über den Tresen kommt, also in diese Western Ranch Tresen da eingebaut wird, wo wir alle Künstler bitten, das zu machen. Müssen sie nicht, können sie aber machen. Und da passiert halt auch immer was Gutes, wenn die Künstler das machen. Und das ist auch, tatsächlich sieht es nicht anders aus, aber ist ein bisschen anders. Das wird man aber erst feststellen, wenn es an einem Tresen hängt. Aber es war für mich, als das fertig war, da war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow. Und dann war es eher nicht 3 Monate hartes Arbeiten, sondern es waren 4 Wochen Urlaub, die ich gerade in mir habe. Und jetzt freue ich mich darauf, was halt damit passiert und wie Leute das auch. Du bist tatsächlich einer der Ersten, der alle Bilder zusammensieht.
Ja.
Du warst auch tatsächlich oben im Atelier und damit einer der wenigen Leute, die das gesehen haben, während es entsteht. Ich glaube, da war ich ja gerade an dem Großen dran, im ganz
ja,
Großen.
Ja, genau. Ganz Großen dran. Und dann haben wir die von mir selbst gekochte Lasagne gegessen. Ja,
genau. Wie wichtig Essen ist. Ne? Ja. Und das passende Bier.
Wir haben das passende Bier getrunken, relativ viel, glaube ich auch. Naja, gar nicht so viel. Wir haben dann noch, sind auf Whisky umgestiegen, glaube ich. Aber ja. Keiner musste mehr fahren, das war das Schöne. Es musste keiner mehr fahren.
Wie hättest du denn im Dunkeln, in dem Zustand, diesen riesen Bus da wenden wollen?
In der ja, ich bin mit dem Winnebago dahin gefahren, wo das Podcast-Studio auch drin ist. Ich habe da auch sehr gut geschlafen. Das ist echt da draußen.
Aber du hast am ersten gedacht, du musst den da stehen lassen, weil du den da nie wieder rauskriegst.
Ja, wirklich. Das ist wirklich ein sehr enger Feldweg. Ja. Also das ist, man fährt mit einem Rad eigentlich die ganze Zeit auch im Gras. Worauf freust du dich am meisten am Samstag? Samstag ist die Ausstellung, 24.
Also erstmal. Bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun, aber das ist jetzt alles schaffbar. Ich bin, wie gesagt, tatsächlich mal wieder so richtig aufgeregt und nervös, also weil Video, du hast ja festgestellt, das ist schon was Besonderes, was ich hier jetzt gemacht habe, also auch für mich und wie das halt so ankommt. Aber in erster Linie ist für mich eine Vernissage, eine Ausstellungseröffnung immer, da feiere ich mit den Künstlern, wenn ich als Galerist da bin oder ich als Künstler feiere, dass wir jetzt das zeigen können, dass das abgeschlossen ist, dass es jetzt an die Öffentlichkeit ist. Es ist wie der Release deines Soloalbums. Du bist aufgeregt, du bist nervös, aber du bist auch froh, dass es jetzt da ist und dass die Leute sich das angucken können und vielleicht mit dir auch ins Gespräch kommen. In erster Linie geht es darum, ich will jetzt feiern, dass das da ist. Und dann ist es ja da und dann kann man sich das wochenlang noch angucken und vielleicht wird es noch woanders ausgestellt oder Leute kaufen es und nehmen es mir nach Hause. Meine größte Nervosität vor dem Samstag ist nicht, dass es, also den Erfolg der Ausstellungseröffnung am Samstag bemesse ich damit, sind Leute da, die das gemeinsam mit mir feiern wollen. Das können 3000 sein, das können auch 30 sein. Bei 30 ist es halt so, da müssen es schon ein bisschen die richtigen Leute sein.
Ich denke, 3000 Leute passen hier auch nicht rein.
Nee, das möchte ich auch nicht. Der Punkt ist, warum man sich so unsicher ist. Wenn ich so eine Ausstellung gemacht hätte, also selbst als wir Ausstellungen gemacht haben vor Jahren, und das ist auch in dieser Serie mit drin, ne? Also dieses Verzweifeln an diesem Kommunikationsgebaren und wie wir dem Miteinander unter uns Menschen, wie wir miteinander umgehen und dass wir diese, was für eine komische Kommunikation wir inzwischen auch aufbauen über diese ganzen sozialen Medien, ist da auch drin. Als wir früher Ausstellungen gemacht haben, da hast du 100 Leute eingeladen und, also hast du nicht mehr eingeladen, aber sagen, du hättest 100 Leute eingeladen, dann haben sich 80 zurückgemeldet und gesagt, der Teil hat gesagt, ich kann leider nicht, der andere gesagt, ich freue mich drauf und dann waren am Ende 60, 70 da. Heutzutage schreien wir alle da raus und sagen, komm, wir machen alle was ganz Besonderes. Und wenn es dann tatsächlich immer was richtig Besonderes ist, ist dann so ein bisschen meine Angst, kommt das vielleicht gar nicht mehr an.
Nee, kriegt das gar keiner mehr mit. Da ist auch das Problem, also ich sehe es an mir, dass ich teilweise Newsletter gar nicht lese.
Ja.
So und Facebook-Einladungen auch gerne mal ignoriere, weil ich auch zu richtigen Blödsinn eingeladen. Und ich Einladungen grundsätzlich jetzt wieder anfange, mir anzugucken, aber jahrelang einfach alle Einladungen auf Facebook ignoriert habe Und Newsletter, es kommt halt drauf an, wann der kommt und wie, in welcher Verfassung ich dann bin. Vielleicht vergräbt er sich auch dann in einem E-Mail-Postfach. Aber wie ist das nochmal dazu? Du bist ja normalerweise hier, wenn du der Galerist bist, bist du ja auch der Repräsentant des Künstlers. Mhm. Und wie man das ja so schön sagt, an Repräsentanten, der kann immer sagen, er ist der, mein Künstler ist der Geilste, der macht die geilsten Bilder. Das fällt dir natürlich selber am schwersten zu sagen, ja, der Alex Diamond, der macht die geilsten Bilder.
Ja, ist ja nicht nötig.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Eine Repräsentanz ist ja manchmal auch dazu da, dass der Künstler selber nicht sagen kann.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle am liebsten mal anderen Galerien aus, weil ich dann jemanden da habe, der diese Rolle übernimmt.
Genau.
Und hier ist das natürlich für mich jetzt auch irgendwie so ein Heimspiel. Und das ist dann wiederum relativ angenehm. Ich mache das jetzt im 16. Jahr mit Helium Cowboy. Hier kommen viele Leute her, die das verstehen und wissen, wer ich bin und was ich mache und was ich tue. Die sich auch drauf freuen, da mal wieder sowas Geschlossenes von mir zu sehen. Aber klar, es ist natürlich schon was anderes, wenn man jetzt als Künstler irgendwo auf einer Vernissage ist und im Prinzip nur da ist, um der Künstler zu sein. Ich muss halt auch, wenn jemand kommt und sagt, wie kann ich das Bild kaufen, dann gut, jetzt habe ich natürlich hier Melvin als meinen Assistenten hier, der kann sich dann darum kümmern. Aber andere Künstler würden eher nicht angesprochen auf die Bilder, da würden man gleich die Leute suchen. Und du hast so Sachen wie Melvin, der dann sagt, Papa, wo ist denn hier, wo hast du nur noch UNN? Das ist schon ausgetrunken. Weißt du so? Ja. Und ich sag, ja, hinten im Lager. Da wirst du halt auch so mit so logistischen Aufgaben betraut. Mhm. Früher bei hatte ich mal eine Vernissage von meinen eigenen Arbeiten in der alten Galerie und dann ist uns das Klo abgerauscht.
Yeah.
Und dann bist du der Künstler, der gerade eine Ausstellung macht, du bist aber gleichzeitig auch der Klempner, der irgendwie
mit der Pumpe.
Ja, das, ne? Das die Klospülung repariert.
Schön.
Und man gewöhnt sich daran. Aber wie gesagt, am liebsten habe ich es natürlich andere Galerien, stelle mich aus. Darum haben wir ja 2011 zum Beispiel hier in Hamburg, meine letzte Einzelausstellung in Hamburg, haben ja die Jungs von der Vicious Gallery gemacht. Ja. Die machen jetzt hier, also zum Teil machen sie jetzt die Golden Hands Gallery um die Ecke. Und das war für mich natürlich schön in Hamburg, was ja trotzdem noch ein Heimspiel ist, eine Ausstellung zu machen, für die aber in vier weiten Bereichen andere Leute verantwortlich sind. Und das ist genau das, wo die Stärke einer Galerievertretung ist, dass du jemanden hast, der sich darum auch kümmert. Wie gesagt, ich bin das jetzt soweit gewohnt, aber ich mache deswegen auch nur ganz selten richtige Einzelausstellungen. Also diese Ausstellung mit Victor Castillo, die ich alle paar Jahre mache gemeinsam, das ist ja mehr wie so ein bunter Blumenstrauß. Wir bringen beide Arbeiten mit aus dem Jahr oder aus den letzten zwei Jahren, die wir toll finden. Wir verbinden das, weil es sehr gut funktioniert. Das ist ja auch ein bisschen aus dem Bedürfnis heraus entstanden, dass Victor und ich gesagt haben, lass uns beide doch mal zusammen ausstellen. Aber da gehen wir natürlich nicht hin und planen ja vorher, nehmen uns ein Thema und malen dazu. Sondern es ist einfach der Victor und der Alex, die machen eine geile Ausstellung zusammen, weil es gute Jungs sind und weil die Leute das mögen. Victor macht auch keine thematischen Ausstellungen. Gar nicht. Ne? So. Und er hat halt sein Thema.
Ja.
Und ja, genau. Und dann passt das irgendwie mal sehr, sehr gut. Und wir haben irgendwann festgestellt, das passt gut zusammen. Aber so eine Einzelausstellung, da wie gesagt, das letzte Mal, dass ich so konsequent eine Einzelausstellung gemacht habe, das war wie gesagt 2011 und dann habe ich die 2012 nochmal im Kunstverein Buchholz gezeigt. Da war die noch ein bisschen angewachsen, da waren noch ein paar mehr Arbeiten dabei. Aber das ist das letzte Mal, dass ich so einen Zyklus gemacht habe, der so konsequent zusammenhängt. Das kriege ich halt sonst mit diesen beiden Jobs auch nicht so wirklich hundertprozentig hin.
Aus meiner Sicht musst du dir aber keine Sorgen machen, wie das ankommt. Mir gefallen die alle durchweg gut. Also wenn man von einer Serie sprechen kann und die einzelnen Staffeln, die da drin vorkommen. Ja, ja, wirklich. Ich würde es so hängen, übrigens. Also auch in der Geschichte, dass du im Uhrzeigersinn durch den Raum gehen kannst und dann hier endest. So. Also das wäre jetzt, wie du
endest dann quasi am Tresen, das ist eigentlich ganz geil, ne?
Ja, du endest am Tresen. Also du musst auch einmal komplett in den Raum reingehen, dass du halt das so rumsiehst, ne? Also ob das jeder versteht, ist das andere, ne? Dass man erstmal da hingeht und dann im Uhrzeigersinn wie in einem, im Supermarkt ist gegen den Uhrzeigersinn, ne? Alle Supermärkte sind auch immer so aufgebaut, dass du gegen den Uhrzeigersinn läufst. Ja.
Ja.
Genau.
Stimmt,
ja. Vielleicht sollst du es doch andersrum machen.
Ja.
Ja, es gibt da so eine Psychologie, wie Leute gehen. Ne? Also erst durch die Obstabteilung, was ja auch passen würde. Die ersten Bilder haben am meisten Farbe. Mhm. und du endest beim Tabak. Mhm. So ist es ja, auch im Supermarkt. Gehst du erst durch.
Oder wenn du noch nicht rauchen darfst, bei den Süßigkeiten.
Die sind ja, auch, Lakritz.
Lakritz direkt neben den Kippen.
Lakritz und Schokolade sind ja auch dunkel.
Also da kommen auch mal in der richtigen Höhe. Für die Kinder die Schokolade ein bisschen tiefer.
Bau das andersrum auf, dann, okay, wenn du einen Supermarkt nachbaust. Nein, ja, musst du natürlich nicht machen. Aber ich würde mir gar keine Sorgen machen, wie das ankommt. Denn ich finde die Entwicklung ganz persönlich, also ganz persönliche Meinung, finde ich sehr, sehr positiv. Denn einige von den Arbeiten, die du vorher hattest, hätte ich mir persönlich nicht hingehängt. Fand ich in sich geschlossen sehr gut, hätte ich mir aber nicht hingehängt. Die würde ich mir alle hinhängen. Also wirklich, nicht alle, weil ich so viel Platz habe, sondern ich würde jedes einzelne, würde ich bei mir sehen. Und du kennst mein Haus und meinen Kunstgeschmack. Ich bin ja sehr düster und Cthulhuid, in Anführungsstrichen. Das sind einige Leute, die zu mir kommen und immer sagen, Mensch, kann sich aber auch ein bisschen gruseln vor deinen Bildern. Das finde ich auch ganz gut, obwohl ich finde kein einziges wirklich richtig gruselig, wie du auch sagtest.
Nee, ich meine, einer meiner besten Freunde, darum nehme ich jetzt gerade hier mein stumm geschaltetes Telefon in die Hand, der hat mir neulich, dem habe ich ein Bild geschickt, das ist einer meiner ältesten Freunde aus England, und der hat eine schöne Kurzkritik gemacht, also so kurze Einschätzung, und er schreibt, oh, they're dark and lovely.
Das finde ich schön.
So, das passt schon, ja. Das passt schon. Das ist aber auch so ein bisschen, was in dem Titel halt drinsteckt. Der Titel ist ja kein Gentle and Fully Dressed. Das ist ja erstmal vielleicht ein merkwürdiger Titel, der mir aber tatsächlich auch in der Serie so entgegengekommen ist. Und dann irgendwie fand ich in dem Prozess, in dem ich war, dass er hervorragend zu der Ausstellung passt. Manchmal muss man auch die Hintergründe gar nicht wissen, welche Serie und warum. Am Samstag spätestens am 3. Bier erzähle ich es auch. Vielleicht erzähle ich auch gleich noch. Mal sehen. Wie ihr seht, wir haben uns null vorbereitet, der Lauf und ich. Aber dann sind wir am besten.
Nein, einfach loslegen.
Kein Gentle and Fully Dressed ist im Prinzip ein Affe, den wir dressieren. Denn der ist nett. Der ist zärtlich oder höflich, zärtlich vielleicht nicht, aber es heißt ja nett, zärtlich und vollständig angezogen. Nicht wie angezogen, nicht gut angezogen, angezogen. Man erfüllt damit so Parameter eines positiv betrachtet hervorragenden Zusammenlebens. Wenn wir alle so wären, also dann brauchen wir das Fully Dress vielleicht nicht, aber ich wollte
gerade sagen, dass die Zuhörer nicht aber sehen, wir sitzen hier beide nackt.
Aber nein. Aber prinzipiell ist es auch so, wie man, als wäre man, würde man also so ein bisschen was von dressiert sein zu tun. Und das ist so ein bisschen das, was ich so sehe heutzutage. Wir sind alle so konform in vielen Dingen. Wir engagieren uns zwar, aber oft geht es über diese Plattform, auf der man das tut, nicht hinaus. Selbst das, es wird alles so ein bisschen gleicher und einfacher. Und im Prinzip ist das die perfekte, vielleicht die perfekte Beschreibung des Schwiegersohns, den man sich wünscht. Und das ist so ein bisschen flach, und jetzt muss ich doch erzählen, woher das kommt. Mein Sohn Melvin, den wir jetzt ja schon zweimal erwähnt haben, der guckt auch gerne Fernsehserien, wie, glaube ich, jeder 20-Jährige, 20 bis 50, 55-Jährige heutzutage. Und der guckt so eine Serie, die heißt Brooklyn Nine-Nine. Das ist eine Quatsch-Serie. Die ist aber ganz gut, weil das sind halt wirklich gute Autoren, die Sachen schreiben, und gute Schauspieler. Und da gibt's bei einer Polizistin, da kommt irgendwann dieser Spruch vor, you're kind, gentle and fully dressed. Und dann sagt der Hauptdoktor zu ihr, oh, that's the title of your sex tape.
Okay.
So, das heißt, du hast damit den Charakter schon komplett definiert. So. Und darum passte für mich der Titel sehr gut, weil er erstmal auch während meiner Produktionsphase nichts verrät und weil er irgendwie so wie so eine Klammer um das Ganze dann auch ganz gut funktioniert und sich halt tatsächlich so bezieht sich auf vielleicht, wie man sich andere Leute gerne vorstellt, wenn man sie dressieren möchte, wie gesagt, darum habe ich auch so einen Affen da reingemacht. Darum ist das Bild, in dem dieser Text drinsteht, der ist ja auch auf der Einladung da vorne drauf, das ist ja auch ein Affe.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Affe. So. Und da passt das halt irgendwie ganz gut. Und das ist immer so, dass es klingt immer alles ganz nett und ganz niedlich und mein Sextape oder sowas, aber bei mir ist tatsächlich auch immer ich habe so eine unglaublich große Wut in mir. Die habe ich, seitdem ich Jugendlicher bin. Die war immer schon da, die war immer schon präsent. Und die war in meiner Jugend und meinem Heranwachsen, war die oft auch sehr sichtbar und sehr nachteilig für mich und für andere Leute. Und irgendwie habe ich das geschafft, auch so in den Griff zu bekommen. Diese Wut ist heutzutage aber immer noch da. Sie äußert sich nicht mehr so wie früher, aber sie ist immer noch da, wenn ich mir zum Beispiel Dinge angucke, wie wir miteinander umgehen. Wenn ich Dinge sehe, wie gesagt, diesen Idioten, der ein riesengroßes Land regiert, und dann siehst du, in anderen Ländern gibt es genauso viele Idioten. Ja, ja, und wir klar, Deutschen streben jetzt auch danach, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen bekloppter werden, was das angeht, und einfach schlechter werden. Und das macht einem halt auch so eine gewisse Angst, und dann kommt die Wut. Und das ist ja so, da kommt ja diese ganze Punkbewegung kommt aus so einer Wut heraus. Viele kulturelle Bewegungen basieren auf Verärgerung. Und das ist eben auch in meiner Arbeit und in den Serien drin. Und dann fand ich diesen Titel, Kind, Gentle and Fully Dressed, der genau das Gegenteil ist eigentlich von dem, fand ich den so schön passend, weil er mit so einer Ironie arbeitet.
Was Sie nicht sehen können, ist, hier liegt eine Axt mit auf dem Tisch. Und langsam mache ich mir Sorgen.
Und Messer.
Ja, es ist wirklich, liegt eine Axt, eine kurze Axt, direkt neben uns. Als du eben über die Wut gesprochen hast, habe ich kurz überlegt, wer zuerst drankommt, wie in so einem schlechten Film.
Ja, ich glaube, das ist ja das Schöne, dass, wenn du als Künstler kannst, du die dann auch, du kannst ja anders, du hast ja eine andere Möglichkeit, die rauszuschreien. Das Ding ist halt.
Aber hackst du Holz?
Ja, natürlich.
Also bei dir auf dem Land hast du Holz, ne?
Ja, ja.
Das ist ja auch eine gute Wutbewältigung.
Ja, das ist eigentlich nur.
Du bockst auch?
Ja. Ja, habe ich lange gemacht, mache ich immer noch. Ja,
jetzt habe ich Boxsack auf dem Land.
Ja, den habe ich jetzt wieder mitgebracht, weil ich jetzt wieder mehr hier bin und im Winter da draußen im offenen Haus da boxen, das ist halt
auch geil. Da kann man ja auch die gefrorenen Schweinehälften nehmen.
Ja, genau, dann im Winter nehme ich dann die gefrorenen Schweinehälften, und dann ist der Sandsack jetzt wieder hier. Aber wir haben ja auch den Sandsackhaken in der Galerie mitten drin. Da müssen ja auch alle Künstler mit klarkommen, dass der da hängt. Der ist ja auch nicht schön. Ist ja auch manchmal im Weg, aber das ist halt so. Du musst, das ist vielleicht auch das Ding, was ein bisschen anders ist bei Helium Cowboy. Es gibt viele Dinge, die ich hier mache in der Galerie, die sind vielleicht nicht okay, wenn man sich als Galerist, als reinen kommerziellen Service Provider sieht. Also, dass man weiße Wände hat, wo man Bilder dran hängt, Schilder dran macht, Pressetexte schreibt, die rausschickt, die Leute kein Gentle und Fully Dressed empfängt, um Bilder zu verkaufen, sondern hier hängt halt ein Sandsackhaken drin, der Tresen ist aus altem Holz, hier ist teilweise mein Atelier in der Galerie. Du musst damit klarkommen, dass es mich hier gibt. Und das ist nicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise arrogant, überheblich gemeint, sondern es ist einfach nur eine Realität, die sich in den letzten Jahren herausgestellt hat. Ich bin nicht nur Galerist, ich mache viele, viele andere Dinge, aber ich bin vor allen Dingen immer schon auch Künstler gewesen. Und wenn ich das hier ganz rausnehme und versuche, das rauszunehmen aus dem Ganzen, dann wird es ein bisschen seelenloser. Und dann ist es vor allen Dingen ein Raum wie viele andere auch. Und da habe ich nach so vielen Jahren Galerie auch gar keine Lust mehr drauf. Das können andere Leute inzwischen auch besser, glaube ich, oder mindestens genauso gut. Aber du kannst mich aus dem Raum nicht rausnehmen. Aber ich bin in diesem Raum vielleicht präsenter als andere Galeristen in ihren Räumen.
Das ist natürlich auch das Schöne, weil man bei dir zu Gast ist.
Ja.
Das heißt, man kommt auch an die Bar, weiß, was man für ein Bier, um es nochmal zu erwähnen, bekommt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man hierher kommt. Also ich fühle mich immer, wenn ich komme, ich weiß, ich komme zu selten zu den Ausstellungseröffnungen.
Ja.
Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich bin aber am Samstag da.
Ja, sehr gut.
Und ich komme hier ein bisschen auch in dein Wohnzimmer. Das ist ja das Schöne. Also wenn man hier reinkommt, egal welcher Künstler da ist, zumindest hast du ja auch so einen sicheren Ort geschaffen in einer Galerie, weil in vielen Galerien, in die man sonst reingeht, geht man halt rum und weiß nicht, wo man sich festhalten soll. Und dann hält man sich an dem Glas Weißwein fest und steht mit dem Menschen, mit dem man da reingegangen ist. Steht man dann an einem Ort und bleibt vielleicht vor einem Bild hängen, dann trifft man jemand anders. Also es hängt halt viel mehr an den Menschen, die da sind, die man vielleicht kennt, als hier hat man dann eine, ja, ich würde es mal ausdrücken, das ist so wie in dem Ozean der Galerie gibt es hier das eine Stück Holz, was schwimmt, und das ist dann die Bar, wo man sich festhalten kann. Also so, als wenn die Titanic untergegangen ist und man kann sich dann...
Aber das
ist so ein bisschen.
Ja, Titanic ist vielleicht ein bisschen hart, aber das war natürlich so ein bisschen auch immer schon die Intention, auch einen Raum zu schaffen, an dem man sich halt persönlich auch wohlfühlen kann, weil Kunst braucht halt Zeit. Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, ist halt das, es ist alles auch so natürlich so ein, hat so ein Entertainment- und Event-Charakter bekommen. Wenn man aber einen Ort schafft, wo man den Menschen auch so was Vertrautes geben kann, wie hier, ne, unsere Bar, immer die gleichen Leute. Also es wird immer, meine Familie ist immer hier. Also der Melvin, der jetzt inzwischen hier meine Galerieassistenz macht, der war bei den ersten Ausstellungen vor 16 Jahren auch schon dabei, als kleiner Steppke, und hat da auch schon Bilder gemacht. Der wird 20 im Januar.
Wow.
Ja. Und dann meine Frau ist immer hier, meine Schwägerin, die früher immer aus Halle hergekommen ist und auch dann immer den Tresen gemacht hat. Es gibt hier ganz oft Mustique, der von Anfang an auch dabei ist und die Bar mitmacht. Es sind so Vertraute, du kommst immer irgendwo hin, wo man sich kennt. Und auch wenn du neu dazu kommst, wirst du halt nicht, du kommst eben nicht in diesen Raum rein, wo man auch guckt, wie siehst du denn aus, hast du was verloren, kannst du überhaupt ein Bild leisten. Das Einzige, was ich von den Leuten verlange, natürlich nicht, weil ich sage nicht, wenn sie reinkommen, hier Pistole am Hals, wenn du es nicht machst. Das Einzige, was ich mir wünsche von den Leuten, die hierher kommen, ist, dass sie sich die Zeit nehmen, um sich die Bilder anzugucken und sich damit zu befassen. Es muss ihnen nicht gefallen. Sie können sagen, das finde ich vollkommen furchtbar, aber das Bier ist lecker. Oder auch das Bier finde ich scheiße. Können sie auch sagen. Aber bilde dir deine Meinung. Komm irgendwo nicht hin, weil der Raum schön ist und weil du mit coolen Leuten da bist oder weil da coole Leute sind. Sondern eine Galerie hat einen festen Anspruch. Das ist so, du gehst in ein Konzert von einer Band, die du nicht kennst. Und alles, was du tust mit deinen 50 Freunden von den 16 Leuten, die 60 Leuten da sind, ist Rücken zur Band und quatschen über andere Themen. Fußball, das Leben, keine Ahnung, was auch immer.
Hör dir doch mal die Musik an.
Genau, hör einfach mal zu. Und wenn man das erreichen kann, wenn ich das damit erreiche, dann ist das für mich schon ein erfolgreicher Abend, wenn man sich hier trifft.
Das heißt, für euch da draußen, kommt alle am Samstag her. Samstag, der 24.11. Schaut euch die Bilder an. Macht euch ein Bild über diese Serie und die, vielleicht erkennt ihr auch die einzelnen, wie heißt es, Staffeln. Ja. Wir bleiben ja bei dem Thema.
Ja.
Die einzelnen Staffeln, die da sind, die immer düsterer werden. Vielleicht findet ihr auch das Bier doof, um es jetzt nochmal zu sagen. Aber die Bilder sind, ich würde mir sofort eins kaufen.
Ja, du kannst dir hier noch ein bisschen angucken.
Ich laufe gleich nochmal rum und guck mir die nochmal alle an.
Ja. Ja, vielen Dank, Lofi, dass du das gemacht hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Ja. Wann kommst du immer mit dem Podcast raus? Ist das regelmäßig?
Nee, leider noch nicht, aber diesen mache ich gleich fertig.
Okay. Das Ziel ist im Weg, kommt immer Donnerstag.
Sagst du Mittwoch? Donnerstag?
Nee, immer Donnerstag. Also immer Mittwochnacht auf Donnerstag. Könnt ihr das Ziel ist im Weg hören, wenn euch diese Stimme gefällt und mit sehr interessanten Leuten. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Kannst die Promo auch rausschneiden?
Nee, die Promo kann drin bleiben. Du kannst ja noch mal so lachen zum Abschied, wie alle Leute.
Helium Talk. Helium.